Als ich diese Woche mir überlegt habe, was ich nun heute als Predigt dran nehmen möchte, dachte ich mir, wir sind im letzten Sonntag nicht fertig geworden mit dem 46. Psalm. Und da nun am Abendmahlsonntag die Predigt nicht genauso lang sein sollte wie an einem normalen Sonntag, passt es wunderbar, dass ich mich noch einmal heute mit dem 46. Psalm beschäftigen darf. Ich hoffe, der Herr gibt euch noch einmal Kraft, dass ihr richtig das Wort Gottes aufnehmen könnt, dass er uns alle noch einmal Kraft gibt zu hören, ja auch zu reden. Psalm 46, weil er so wunderschön ist, will ich ihn uns einfach nochmal vorlesen. Er hat eh nur 12 Verse, von daher geht es ganz gut. Psalm 46, dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, die das Heiligtum, die Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erschallen lässt. Dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ich möchte am Schluss oder am Anfang, so muss ich es sagen, mit uns gemeinsam noch kurz beten. O Herr, wir danken dir, dass wir jetzt auch wieder Abendmahl miteinander feiern durften. Und wir danken dir, dass wir jetzt noch auf dein Wort hören dürfen, was wir am Abendmahl schon haben machen können. Hilf uns doch noch einmal, aufmerksam zu sein, mitzunehmen, was du uns mitgeben möchtest. Ja, dass wir uns unterweisen und belehren lassen von dir, uns anleiten lassen. Ach, rede du mit deiner gewaltigen Stimme mitte hinein in unsere Herzen. Ich bitte dich darum und lege es in deine Hände und danke dir, dass du es auch tust. Hilf auch mir, Herr, recht zu reden, unter der Leitung deines Geistes. Denn ich vermag von mir aus nicht zu reden, wie es sich gebührt, nicht dein Wort zu verkündigen, wie ich es solle. Danke, dass ich es dir anbefehlen darf. Amen. Wir wollen uns mit dem allerletzten Abschnitt besonders heute noch etwas beschäftigen. Und das sind die Verse 9 bis 12. Ich hoffe, ihr habt sie vor euch. Wenn nicht, ich lese sie euch nochmal kurz vor. Das gilt nun denen, die eigentlich gegen die Gemeinde oder das Volk Gottes damals gekämpft haben. Die Völker, Vers 7, die nun getobt haben, die Königreiche, die sich gegen den Herrn und sein Volk auch gewandt haben. Aber es gilt auch seinem Volk selbst. Ich lese es uns nochmal vor. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Hier am Ende stimmt die Gemeinde noch einmal ein mit einem Glaubensbekenntnis, die Kinder Gottes. Aber in diesem letzten Abschnitt hören wir Gottes Aufruf. Es ist ein Aufruf, der wirklich sich zuallererst an die Widersacher richtet. Dieses Seid still, zum Beispiel in Vers 11, müsste man wirklich wörtlicher oder könnte man wörtlicher noch übersetzen, lass ab oder halte dich zurück. Ich habe morgen noch mal so die unterschiedliche Auslegung mir angeschaut und ob es Spurgeon war oder John MacArthur oder andere, ganz egal, Benedikt Peters, sie alle betone das auch vom hebräischen Wort her, lass ab. Das geht nun in die Richtung, an die wendet es sich, die noch gegen Gott streiten. Also ich rede jetzt heute Morgen wahrscheinlich nicht so zu den Völkern, die damals auch angesprochen wurden, die sich gegen Gott gewandt haben. Aber wenn hier noch jemand ist, der den Herrn Jesus nicht kennt und der noch in seinem Herzen nicht wiedergeboren ist, dann darf ich ihm dieses Wort zurufen. Und ich darf es ihm zurufen, weil Gott es ihm zuruft. Lass ab, halte dich zurück. Wisst ihr, wenn das damals diese Völker gehört haben, die so gegen Israel gekämpft haben, egal welche Völker es waren, die Philister, die ja, Syrer im Norden, ganz egal, dann haben die gesagt, ja Moment einmal, das ist doch unsere ganze Ausrichtung, das ist unsere Geschichte, das ist unsere Tradition. Das sind doch unsere Feinde. Wir werden nicht ablassen. Wir halten uns nicht zurück. Wir sind nicht still. Und heute kann es durchaus sein, dass wenn ein Mensch, auch wenn er hier sitzt und den Herrn Jesus nicht kennt, dass er eben auch von sich aus hier gar nicht ablassen will, dass er sich gar nicht zurückhalten will, dass er von sich aus nicht still werden kann. Er kann es nicht, er ist einfach von sich aus gar nicht dazu in der Lage. Aber heute Morgen hörst du das Wort Gottes und Gott vermag es zu tun. Gott vermag dich zur Umkehr zu bringen. Gott vermag dich dazu zu bringen, dass du dich zurückhältst, dass du ablässt, dass du still wirst, dass du alles hinter dir zurücklässt und nur noch auf ihn blickst, ganz allein. Gott vermag das zu bewirken. Das ist das Wort, was hier hinausgeht als sein Aufruf an die ganze Völker damals und auch heute an diese Welt. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Nimm es für dich mit, als das Wort Gottes an dich. Setz dich zu Hause hin und versuch für dich einmal, dir zu überlegen, was bedeutet es für mich? Lass ab, halte dich zurück. Sei still, komm her, schau die Werke des Herrn, erkenne, dass ich Gott bin. Wie wichtig ist es für dich, für jeden Einzelnen, der den Herrn noch nicht kennt, dass er dieses Wort ernst nimmt, dass er es sich zu Herzen gehen lässt, dass er darauf reagiert. Aber nun möchte ich dazu noch sagen, dass es eben nicht alleine an die gerichtet ist, die nun hier als die Völker gegen Gott stehen, sondern es ist durchaus auch etwas, was uns als Kinder Gottes gilt. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, was uns ja auch noch ganz oft Schwierigkeiten bereitet. Lass ab, halte dich zurück. Jeder in seinem eigenen Leben, mit seiner eigenen Geschichte, darf sich das jetzt selber so zurechtlegen und darf sagen, ich möchte mal sehen, was es für mich bedeutet. Wo der Herr mich eigentlich dazu bringen möchte, abzulassen. Mich zurückzuhalten, still zu werden. Was ist es bei euch, was ist es bei mir? Also darum geht es jetzt. Was hält mich zurück, zum Herrn zu kommen? Tag über. Mein Alltag, den ich nun auch morgen wieder ganz neu Montag habe, wenn die Arbeit da ist, wenn das ganz normale Berufsleben da ist oder eben der Alltag, auch wenn man älter ist und jetzt nicht mehr direkte Arbeit hat, als Angestellter trotzdem noch unterwegs ist, tätig ist, fleißig ist. Was hält dich und mich zurück, wirklich ihn anzusehen, auf ihn zu hören? Wenn wir für uns das uns anschauen, dann stellen wir das fest, dass uns ganz vieles zurückhalten will, zuallererst mal zu ihm zu kommen. Verpflichtungen jeglicher Art, manches Mal aber auch Gedanken, die uns mittendrin also überfallen wie Feinde und uns abhalten, wirklich nun still zu sein, wirklich nun dem Herrn Jesus Christus zuzuhören, auf ihn zu schauen. Wir können sehr viel von diesem letzten Abschnitt für uns mitnehmen. Es ist eine Ermutigung, die Söhne Korahs uns geben. Es geht hier nicht zuallererst darum, dass wir in das Senkel gestellt werden oder auch zurechtgestutzt werden oder bestraft werden solle. Es geht zuallererst darum, dass wir auferbaut werden solle, dass wir gestärkt werden solle, dass wir Segen für uns mitnehmen können, für unser eigenes Leben. Aber damit verbunden ist dieses Lass ab, halte dich zurück. Es ist ganz arg wichtig, dass diese Gewalt von dieser Aussage, von diesem Befehl, dass er uns trifft. Und dass wir fragen, Herr, von was soll ich ablassen? Wo soll ich mich zurückhalten? Wo bin ich jemand, der eben mit meinem ganzen Streben vielleicht auch in manche Bereiche dir widerstrebt, gegen deine Richtung, deinen Wille sich verhält? Das ist entscheidend, dass wir das an uns herankommen lassen und dass wir dann uns immer wieder auch es persönlich sagen, der Herr will uns ermutigen zu kommen. Durch die ganze Woche hindurch, jeden Augenblick hindurch. Kommt her. Der Schäfer, wenn er auf der Weide sich befindet und seine Schafe nun auch vor Auge hat, dann ist es ganz oft so, dass er auch persönlich an ihnen etwas zu tun hat. Ob es jetzt Klaue sind, die er sich anschauen muss, ob sie verletzt oder verwundet oder entzündet sind, ob es nun auch irgendwelche Mitesser im Fels sind, also irgendwelches Ungeziefer, was sich da eingenistet hat. Er muss seine Schafe immer wieder genau ansehen. Und er tut es auch. Ein guter Schäfer hat seine Schafe immer wieder im Blick. Und dann kommt er auch und lockt sie, wenn er mit ihnen geht, dass sie ihm hinterhergehen. Müsst es mal beobachten, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, einem Schäfer zuzuschauen, wenn er seine Schafherde führt. Und er muss sie locken, er muss sie rufen, dass sie ihm hinterhergehen. Und das natürlich mit dem Ziel, dass er sie auf eine neue Weide führen kann und neu auch stärken kann. Dieses Ziel hat der Herr Jesus Christus fortwährend durch die ganze Woche hindurch, nicht nur an einige wenige Augenblicke, wo wir das auch vielleicht wahrnehmen und sehen. Komm her. Komm her. Es ist viel leichter, wenn man sich das angewöhnt hat, für gewisse Augenblicke den Herrn aufzusuchen, in seinem Wort zu lesen, zu beten und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich empfinde das viel schwieriger, vielleicht geht es euch ja auch so, durch den Tag über zu ihm zu kommen und bei ihm zu bleiben und ihn vor Augen zu haben. Wenn so man dann mitten drin ist, also egal, was man nun auch tut, das dann immer noch im Ohr zu haben, komm her, bleibe bei mir. Auch jetzt, wenn du mitten in deiner Arbeit stehst. Ein Grund, warum der Paulus im 1. Thessalonicher Brief, im 5. Kapitel, das den Geschwister in Thessalonich sagen kann, betet alle Zeit, das ist eigentlich genau dieser, dass er sich wünscht, dass wir alle Zeit diese Gemeinschaft mit dem Herrn haben, wo wir zu ihm kommen, wo wir mit ihm über Dinge reden, wenn es nur ein einziger Satz ist, wenn man zwischendrin in der Arbeit nun eben sich mit dem Herrn austauscht. Das kann man tun. Es wäre sogar ein Zeichen unseres Wachstums, wenn wir das durch den Tag über weiter auch lernen. Der Ruf ist da, komm her. Und ihr habt es, wie ich auch, in eurem Leben, ich in meinem Leben, ganz oft erlebt, wie dieser Ruf entscheidend sein kann für einen Augenblick mitte hinein, so in dem Alltag, wenn wir vielleicht gerade auch gestresst sind, wenn wir ganz arg zu kämpfen haben mit einer Angelegenheit, die wir jetzt auch erledigen müssen. Und wie gesegnet es dann ist, wie schön es ist, dann die Stimme des Hirten zu hören, komm her, leg es mir doch in meine Hand. Und ich will dir doch dabei auch helfen. Du darfst doch auch jetzt mit dir drin, und wenn du nur seufzt, wenn du nur ein paar Worte sagst, du darfst sie mir doch bringen. Du darfst doch auch da zu mir kommen. Tun wir das noch viel mehr, jeder von uns. Das ist etwas, was unser Leben reich machen wird. Wir werden ihn, den Herrn, in der Gegenwart unseres Lebens in dieser Welt noch viel mehr entdecken lernen und schätzen lernen. Aber hier geht es ja nicht nur bei diesem Aufruf darum, dass wir stille Zeit halten und nun quasi Gottes Wort hören, sondern es ist ganz klar formuliert, schaut die Werke des Herrn. Sehen wir jetzt gerade die Werke des Herrn? Ihr wisst es so gut, wie ich es weiß, dass das in dem Gewirr, in dem wir uns befinden, auf der ganzen Erde, in der Politik und in dem Geschehe oft etwas ist, was wir ja fast als unmöglich anschauen. Wo soll denn in diesem Chaos der Herr und sein Werk sich befinden? Es ist manchmal genau so, dass wir den Eindruck haben, also jeder guckt jetzt auf seine Arbeit, ich gucke auf meine Arbeit, ihr guckt auf eure Arbeit und wir schauen gemeinsam auf dieser gemeinsamen Welt, in der wir leben. Und dann fragen wir uns oft wirklich, Herr Jesus, wo ist jetzt dein Werk? Das wäre schon mal eine ganz, ganz hilfreiche Frage, die wir uns stellen und die wir dem Herrn stellen. Dass wir, wenn wir so in unseren Tag hineingehen, bevor wir eben all die Werke tun, die wir zu tun haben, dass wir dem Herrn sagen, Herr, zeige du mir doch heute deine Werke. In meiner Arbeit, die ich tue, aber auch im Großen und Ganzen des Weltgeschehens. Denn darum geht es hier. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden. Wenn wir das lesen, sind wir zuallererst einmal so ein bisschen beunruhigt. Also wir sagen uns dann, ja Moment, Gott ist zuständig für Ordnung, doch nicht für Unordnung. Gott ist zuständig für Heil und doch nicht dafür, dass jetzt Verwüstungen auch angerichtet werde auf Erde. In der Theologie der heutigen Zeit hat es sich eingebürgert, Gott in einer Einseitigkeit wahrzunehmen. Er ist der Gott der Liebe und der Gnade und nicht mehr der Gott des Gerichtes, nicht mehr der Gott, der zornig werden kann, nicht mehr der Gott, wie es in Johannes Kapitel 3, Vers 36 eben auch heißt und wie es dort ja auch formuliert ist. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm gegenwärtig. Jetzt in dem Augenblick, wo er nicht glaubt. Die Einseitigkeit unseres Verständnisses Gottes gegenüber lässt es uns manchmal unmöglich erscheinen, dass wir so etwas, eine Verwüstung als Gottes Werk überhaupt betrachten können. Aber Gott macht genau das, er verwüstet die Erde. Nicht die ganze Erde, nicht alle auf dieser Erde, aber Verwüstungen richtet er an auf der Erde. Warum tut er das? Er tut es ja aus einem Grund. Er tut es ja zum einen um seine eigene Gerechtigkeit willen, aber zum anderen eben auch darum, um den Menschen, der heute, wenn er auf Gott schaut, nur sagt, also er ist dafür da, er ist dazu verpflichtet zu vergeben. Gottes Aufgabe ist es zu vergeben. Gottes Aufgabe ist es, gnädig zu sein. Gottes Aufgabe ist es, dass er für uns da ist. Was anderes gibt es gar nicht. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden. Können wir uns über Gerichte Gottes, die er auf dieser Erde auch ergehen lässt, freuen als etwas, was wir sagen, hier handelt der Herr in seiner Gerechtigkeit? Wenn wir es nicht können, werden wir immer Probleme haben mit den ganzen Ereignissen auf dieser Erde, wo Chaos ist, wo Schrecken sind, wo Unrechtsregime sind. Egal was auch immer, Hungersnot, Seuche, Erdbeben, Tsunamis, Nee, dafür ist Gott nicht zuständig. Das macht alles der Teufel. Gott kann gar nichts dagegen tun. Gott kann da gar nicht mehr eingreifen. Das macht der Teufel. Was ist das für eine Theologie? Wenn der Teufel etwas tun kann, was Gott anscheinend gar nicht tun will, dann muss ich mich ja fürchten vor dem Teufel. Und da kann mir nicht mal Gott helfen. Aber wenn Gott derjenige ist, der in seiner Heiligkeit Gericht ergehen lässt auf dieser Erde, dann ist es was ganz anderes. Aber es ist nicht einfach, ich gebe es zu. Schaut her, kommt, schaut auf die Werke des Herrn. Jetzt denken wir, jetzt geht es ans Kreuz, so hin, wo der Herr Jesus gekreuzigt wurde. Und da schauen wir jetzt auf ihn als den Gekreuzigten. Das ist das, was wir normalerweise wahrnehmen oder auch sehen, so im Bereich der Bibel, wo wir auch im Bereich der Gemeinde hören. Aber schau auf den Herrn, wie er auch Gericht auf die Erde bringt. Ihr wisst, dass in der Offenbarung die um des Namens des Herrn willen, selber Trübsal erlitten haben, ihr Leben gelassen haben, genau dieses Gericht erbeten habe, Gottes Gericht, dass es kommen möchte auf die Erde. Es ist eine Hilfe, wenn wir diese ganze große Schwierigkeit auf der Erde, die Verwüstung auf der Erde, auch als etwas ansehen können, worüber letztendlich Gott waltet. Dass die nicht ihm aus der Hand laufen, aus dem Ruder laufen, sondern er hat sie alle in seiner Hand. Er lenkt und leitet alles. Aber dann heißt es auch, schaut her auf die Werke des Herrn, der den Kriegen ein Ende macht, bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt, den Wagen mit Feuer verbrennt. Er macht den Kriegen ein Ende. Sein Ziel ist wirklich sein Friedensreich. Friede ist ohne den Friedefürst nicht möglich. Ohne Jesus Christus gibt es keinen Friede. Und er ist der, der den Friede bringen wird auf diese Erde. So wollen wir ihn darum bitten, dass er bald kommt. So wollen wir ihn darum bitten, dass er sein Reich aufrichtet. Aber ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass dieser Aufruf Gottes an die, die nun ihn noch gar nicht kennen, aber auch an die, die ihn kennen, dahin geht, dass wir begreifen sollen, dass er Gott ist. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist nun auch wieder so, ich gebe es zu, wenn ich das für mich lese, dann sage ich, ach, das weiß ich doch. Das weiß ich doch, dass er Gott ist. Aber was hat es für eine Bedeutung, dass er Gott ist? Manches Mal ist unser Wissen, unser aller Wissen, dass wir sagen, wir kennen Gott, doch eines, welches dann in der Praxis, in unserem Leben, im Alltag durchaus ja, sich als ein Wissen herausstellen kann, was noch nicht genügend ausreichend ist, sondern eher ungenügend. Ich will euch ein Beispiel geben, damit ihr das verstehen könnt. Wir alle leiden unter den gleichen Problemen, zum Beispiel, dass Ereignisse in unserem Leben, die wir erleben und die nun nicht vorher sich angekündigt haben und sich wie so ein Blitz in unser Leben hineinbegeben, uns ganz gehörig durcheinander bringen können. Und also uns auf einmal von jetzt auf nachher alle Ruhe und allen Frieden rauben können. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja in der letzten Woche genau sowas erlebt. Das sind Dinge, die sich nicht vorher ankündigen, das sind Erlebnisse und Ereignisse, die wie ein D-Zug auf einmal da sind und uns platt machen, als uns überrollen, die uns körperlich wie seelisch überfordern. So was gibt es immer wieder. Und jetzt beginnt es interessant zu werden mit meiner Gotteserkenntnis. Also jetzt wird es praktisch, versteht ihr? Wenn ich sage, ich weiß, dass er Gott ist, dann weiß ich ja, dass das von ihm kommt. Ob ich jetzt theologisch sage, eine aktive Zulassung, kann ich so ausdrücken. Aber letztendlich, es kommt von ihm. Das ist die Nagelprobe, versteht ihr? Die Nagelprobe für unsere Gotteserkenntnis. Da ist etwas, was jetzt wie ein Blitz in mein Leben hineingeschlagen hat und etwas kaputt gemacht hat in mir. Und jetzt stehe ich da und muss mich fragen, wie kann es nur sein, dass mir das geschehen ist? Dass ich das erlebt habe? Warum ist das so gekommen? Und wir alle reagieren dann in gleicher Weise. Nämlich eben, dass wir nicht sofort gleich im ersten Augenblick sagen, Herr, du bist es, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist nicht unsere erste Reaktion, sondern wir sind zuallererst mal platt. Wir sind nervös, wir sind ängstlich, wir sind zornig, wir sind wütend, wir sind irritiert, wir sind einfach völlig aus der Spur. Aber an so einem Punkt wird es interessant. Da muss meine Theologie greifen. Lehre führt zum Leben. Je schneller ich dahin komme zu sehen, das, was ich jetzt erlebt habe, ist nicht das Ergebnis der finsteren Mächte dieser Welt, die sich alle verbündet haben, gegen Gott ihn niedergerungen haben und letztendlich also nun auch triumphiere in meinem Leben. Das würde mich ja zur Depression bringen. Sondern, dass ich sage, dies, was ich erlebt habe, kommt direkt von Gott und muss mir zum Besten dienen. Das ist Gottes Erkenntnis. Ganz praktisch. Erkenne Gott in deinem Leben. Erkenne ihn besonders in den Augenblicken, wo er dir etwas kaputt schlägt, wo er dich trifft, wo er dich vielleicht in die Enge treibt, wo er dir es aufdeckt, wer du wirklich bist. Erkenne Gott. Nimm ihn wahr, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Noch ein letzter kleiner Gedanke oder zwei, dann bin ich am Schluss. Dieser Aufruf, den wir nun auch hier von Gott bekommen und der sich den Völkern zuwendet, die gegen ihn streitet, aber auch seinem Volk. Dieser Aufruf, der beinhaltet in Vers 11 noch etwas, was wir vor Auge gestellt bekommen und aussehen müssen. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Das müssen wir heute für uns ganz neu hören. Wer ist erhaben? Erhaben sind eigentlich immer die, die das Sagen haben, die Einfluss haben, die Macht haben. Also sind hier die in Deutschland, die etwas zu sagen haben, die Macht haben, die Einfluss haben, sind die, die erhaben sind. Und auf der ganzen Erde eben genauso. Aber jetzt sagt der Herr, weißt du, ich bin noch viel erhabener als die. Ich werde erhaben sein auf der ganzen Erde. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Und das ist es, was wir jetzt sehen sollen. Das ist ein Glaubensakt. Auch wieder entgegen allen unseren Empfindungen, die wir manchmal haben. Wir spüren es ja nun, diese Unordnung und dieses Chaos, wie es sich immer mehr in das Leben auf dieser Welt auch hineinbewegt und alles schwieriger macht. Und wenn das nun so auch für uns empfindbar ist und wir darunter leiden, ist es gar nicht einfach, zugleich die Erhabenheit des Herrn wahrzunehmen, der über all dem sich befindet. Aber wir sollen es. Wir sollen es tun und wir dürfen es tun. Das ist eine Ermutigung für uns, über all dem seine Erhabenheit wahrzunehmen. Er steht über all dem, was wir erleben und erfahren und ist erhaben darüber. Seht ihr es? Wenn ihr es seht, könnt ihr ruhig sein und müsst euch nicht von der Unordnung, die eben auf dieser Welt herrscht und von dem Chaos zu sehr beeinträchtigen lassen. Am Ende heißt es hier von, ich möchte es mal so sagen, als Ermutigung wieder von den Söhnen Korahs, auch an uns geschrieben, der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Nun sind wir keine Israeliter, das nicht, aber wir sind mit eingebürgert wie die Israeliter im Himmelreich, Himmelsbürger, Kinder Gottes, gehöre zu dem Herrn Jesus Christus wie der einzelne Israelit, der den Herrn Jesus Christus kannte oder kennt oder ihn noch kennenlernen wird. Da gibt es keinen Unterschied. Der Gott Jakobs ist nun unser Gott. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. So hat sich der Herr dem Mose vorgestellt, als er ihn in seinem 80. Lebensjahr zu seinem eigentlichen Werk berufen hat. Und da hat er ihn erinnert, da möchte der Herr uns auch euch, also uns heute daran erinnern, ich habe einen Plan für meine Erlösung. Ich habe einen Erlöser, der kommen wird, der in diesem Volk, aus diesem Volk kommen wird. Und weil ich diesen Plan habe, werde ich dich gebrauchen, dass du die Israeliter aus Ägypten befreist. Jetzt übertragt es einmal für euch und euer eigenes Leben. Ich habe einen Plan. Ich bin dein Gott. Ich kenne dich mit Namen, so wie eben nun ich hier mich Gott Jakobs nenne, könnte ich mich auch nennen, der Gott, und jetzt könnten wir unseren eigenen Namen einsetzen. Und ich möchte in deinem Leben mein Erlösungswerk offenbaren. Weißt du das eigentlich? Bist du dir dessen bewusst, dass du ein Teil dieses Erlösungswerkes bist, dieses großen, herrlichen Planes Gottes, durch seinen eigenen Sohn Erlösung zu wirken und sein Volk zu sammeln, sein Reich da auch voranzuführen, zu gründen und sich selbst zu verherrlichen. Das ist mein Leben. So darf ich es betrachten. Wenn ich jetzt morgen in die neue Woche gehe, heute ist es schon der erste Tag, aber neue Arbeitswoche, sagen wir es mal so, dann darf ich wissen, der Herr, der mich erlöst hat, mit seinem eigenen vergossenen Blut für meine Sünde bezahlt hat. Dieser Herr hat für mich ein Werk, welches er tun möchte, um seine Erlösung und seine Errettung und seinen Erlöser selber auch zu offenbaren und sich selbst zu verherrlichen. Das war dem Mose damals gar nicht bewusst und aus dem Grund sagte er, ach, schick doch jemand anderen. Bis zum Schluss, wo er gesagt hat, ich kann nicht reden. Ich kann das nicht. Als er dann nachher dieses Werk vollbringen durfte mit Gottes Hilfe, hat er begriffen, dass es ein ganz schönes, wichtiges Werk war. Es war kein einfaches Werk, aber es war ein unwahrscheinlich wichtiges Werk. Ein gesegnetes Werk. So ist unser Leben manches Mal eben auch nicht ein einfaches Leben. Und trotzdem ist es ein Leben, wo der Herr uns segnen möchte. Der Gott Jakobs spricht im Grunde genommen genau davon. Ich habe dich erwähnt. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und nun habe ich für dich einen Plan. Und nun habe ich für dich eine Aufgabe. Lasst euch nicht entmutigen, egal wie schwierig es manchmal auch ist im Leben, wenn man nun zwischendrin auch den Eindruck hat, was gibt es für mich überhaupt zu tun? Was ist überhaupt meine Arbeit? Was ist überhaupt meine Berufung? Der Herr hat das alles für uns. Er ist der Herr der Heerscharen, der mit uns ist. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. O Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du uns aufrufst, uns ermutigst, stille zu werden. Ja, Herr, wir brauchen das so dringend und wir empfinden das als so schwer in diesem Leben. Selbst wenn wir uns hinsetzen und die Bibel aufschlagen, ist es immer noch so schwierig, wirklich vor dein Angesicht zu kommen und still zu werden, abzulassen, uns zurückzuhalten von den vielen, vielen anderen Dingen, die uns immer im Kopf umherschwirren. Aus dem Grund wollen wir dir das hinlegen. Bring du uns doch auf diesem Weg voran, Herr, still zu werden, zu dir zu kommen, zu schauen. Aber dann auch jetzt nicht entsetzt zu sein, wenn wir manches auf dieser Erde sehen, wo Verwüstungen angerichtet werden. Dass wir doch auch begreifen und verstehen können, dass in allem, was auf dieser Erde geschieht, deine Pläne zur Vollendung kommen. Wie viel einfacher ist es für uns im Leben, in dieser Welt mit allem fertig zu werden, was wir erfahren, wenn wir diesen Blick auf deine Souveränität und Größe auch haben. Lass es uns doch auch geschenkt werden, Herr, dass wir in dir zur Ruhe kommen. Und hab du Dank dafür, Herr, dass du unser Friedefürst bist, der Gott Jakobs, der für uns einen ganz persönlichen Weg auch gewählt hat und uns berufen hat und uns auch leiden wird in der kommenden Woche. Wir preisen dich darüber, dass du jeden Tag unsere Wege leitest und bestimmst und uns Werke zu tun gibst. Wir wollen dir vertrauen, deinem Heil. Wir wollen dich preisen, unser himmlischer Vater, dass wir deinen Sohn als Erlöser kennenlernen durften. Und ihm wollen wir vertrauen und ihm wollen wir auch weiter folgen. Bewahre du uns, Herr, auch dabei. Amen.